uns lesen. Sie steht, wie gesagt, in Johannes 8, die Verse 1 bis 11. Und wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du sie gern auch aufschlagen und reingucken. Jesus ging zum Ölberg zurück, doch schon früh am Morgen war er wieder im Tempel. Bald hatte sich eine Menschenmenge um ihn versammelt und er setzte sich und unterwies sie. Während er sprach, brachten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau herein, die sie beim Ehebruch ertappt hatten. Sie stellten sie in die Mitte. Meister, sagten sie zu Jesus, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Nach dem Gesetz Moses muss sie gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Damit wollten sie ihn zu einer Aussage verleiten, die sie gegen ihn verwenden konnten. Doch Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger in den Staub. Aber sie ließen nicht locker und verlangten eine Antwort. Schließlich richtete er sich auf und sagte, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb weiter in den Staub. Als die Ankläger das hörten, machten sie sich einer nach dem anderen davon, die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus allein mit der Frau, die immer noch an der gleichen Stelle in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus wieder auf und sagte zu ihr, wo sind sie? Hat dich keiner von ihnen verurteilt? Niemand, Herr, antwortete sie. Dann verurteile ich dich auch nicht, erklärte Jesus. Geh und sündige nicht mehr. Soweit die Geschichte in Johannes 8. Und zum Verständnis, hier ist die Rede davon, dass die Pharisäer Jesus in eine Falle locken wollten. Worin besteht die Falle? Auf der einen Seite ist es so, dass das jüdische Gesetz in solchen Situationen ganz eindeutig war, sie muss gesteinigt werden. Wenn Jesus also an dieser Stelle widersprochen hätte und gesagt hätte, nein, sie soll nicht gesteinigt werden, dann hätte er sich praktisch vom jüdischen Gesetz distanziert und das wäre sozusagen der eine Teil der Falle gewesen. Andererseits war aber Israel oder Judäa zu der Zeit ja kein souveränes Land mehr, sondern es war Teil des Römischen Reichs. Und die Juden hatten überhaupt gar nicht das Recht, Todesstrafe zu verhängen. Deswegen musste der Hohe Rat ja mit Jesus zu Pilatus gehen, damit Pilatus Jesus zum Tode verurteilt, weil sie selber hätten das gar nicht tun können. Mit anderen Worten, aus römischer Sicht hätte Jesus in dem Moment gesagt, die Frau soll gesteinigt werden, hätte er juristisch zum Mord aufgerufen. Und das wäre sozusagen der andere Teil der Falle gewesen. Also du kannst entweder dich strafbar machen, weil du zum Mord aufrufst, oder du kannst dich hinstellen und dich vom jüdischen Gesetz distanzieren. Als jemand, der als Rabbi unterwegs ist im Land, suchst dir aus, welchen Tod du sterben willst, sozusagen. Das ist die Falle der Pharisäer. Und am Rande bemerkt, finde ich übrigens auch noch einen interessanten Aspekt von der Geschichte, wo eigentlich der Mann abgeblieben ist, der da ja auch irgendwie beteiligt sein muss. Also ich meine jetzt nicht den Ehemann der Angeklagten, sondern da war ja mutmaßlich irgendwie auch noch ein Mann beteiligt, mit dem dann diese Ehebrecherin dort durch die Betten gehüpft ist. Merkwürdigerweise taucht der in der Geschichte nirgendwo auf, also wird da nicht irgendwie zu Jesus gezerrt. Aber das nur am Rande, finde ich auch irgendwie einen interessanten Aspekt. Worum es mir aber eigentlich geht heute, das ist die Antwort, die Jesus den Pharisäern gibt. Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Oder anders ausgedrückt, Leute, wendet eure Maßstäbe zuallererst mal auf euch selber an. Und wenn ihr dann merkt, dass ihr euren eigenen Maßstäben gerecht werdet, dann könnt ihr euch hinstellen und von anderen Leuten irgendwelche Forderungen irgendwelche Dinge einfordern oder schreien, dass irgendwelche Leute gesteinigt gehören. Vorher steht euch das echt nicht zu. Und der versammelte Mob muss feststellen, sie werden ihren eigenen Maßstäben nicht gerecht. Und jetzt waren das vermutlich nicht alles Ehebrecher, wobei man am Rande sagen muss, Jesus hängt die Messlatte ganz schön hoch, was Ehebruch ist in der Bergpredigt, aber mutmaßlich, es waren nicht alles Ehebrecher. Aber sie haben dann schon gemerkt, dann gibt es eben auch andere Punkte in unserem Leben, wo wir dem Gesetz Moses halt auch nicht so gerecht werden. Und eigentlich steht es uns nicht zu, diese Frau hierher zu zerren und eine Strafe einzufordern, wo wir eigentlich auch Strafe verdient hätten. Was hat das jetzt zu tun mit Greta Thunberg und Fridays for Future? Was mir so auffällt ist, also wann immer irgendwo im Internet ein Bild auftaucht, wo Greta Thunberg Salat aus der Plastikschüssel isst, oder wenn irgendwo bekannt wird, dass ein Grüner mit dem Flugzeug geflogen ist, oder wenn irgendwo ein Fridays for Future Teilnehmer dabei ertappt wird, dass er mal bei McDonald's sitzt, dann löst es so ein Maß an teilweise echt bösartiger Häme aus. Und eben wie gesagt, Christen sind da teilweise auch ganz schön weit vorne mit dabei. Also sprich, man hat so das Gefühl, die Voraussetzung, dass du dich überhaupt Klimaschützer nennen darfst, ohne dass du fertig gemacht wirst, ist, dass du nie irgendwas tust, was dem Klima schaden könnte oder diesem Anspruch vielleicht nicht hundertprozentig gerecht werden könnte. Ansonsten kannst du dich darauf einstellen, dass Steine fliegen. Und jetzt sagt uns Jesus, hey, wendet mal eure Maßstäbe zuallererst auf euch selber an. Und dann schauen wir mal, ob es euch zusteht, mit Steinen auf andere Leute zu werfen. Und dann spiele ich das mal so in Gedanken durch. Stellen wir uns mal vor, die Voraussetzung, dass du dich Nachfolger von Jesus nennen darfst, die Voraussetzung, dass du Teil einer Gemeinde sein darfst, ist, dass du nie lästest, dass du nie tratschst, dass du nie über einen anderen Verkehrsteilnehmer schimpfst, dass du nie irgendwelche Pornos im Internet anschaust, dass du nie nachtragend bist, dass du nie lügst, dass du immer jeden anderen höher achtest als dich selbst, dass du immer geduldig bist, immer freundlich, dass du allen deinen Feinden immer Gutes tust, dass du immer vergibst, dass du deine Frau immer liebst, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, also als Diener bis zur völligen Selbstaufopferung und wohlgemerkt nicht immer wieder, sondern immer ausnahmslos. Das ist der Maßstab. Und wenn wir das zum Maßstab machen, dass man sich Nachfolger von Jesus nennen darf und dass man Teil einer Gemeinde sein darf, dann fürchte ich, dass dieser Saal hier ganz schön leer wäre. Und ich fürchte, dass alle Gemeinden und alle Kirchen in diesem Land ganz schön leer wären. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich dann nicht hier vorne stehen dürfte und irgendwelche Sachen erzählen dürfte. Zu unserem Glück hat Gott andere Maßstäbe. Paulus schreibt im Epheserbrief Kapitel 2, die Verse 8 bis 9, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Und das ist ein ganz zentraler Dreh- und Angelpunkt unseres christlichen Glaubens. Keiner hat es verdient, Nachfolger von Jesus zu sein. Keiner hat es verdient, Teil seiner Gemeinde zu sein. Und ein zweiter Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens ist es, dass wir nicht dazu verdammt sind, zu bleiben, wer wir sind. Und beide Aspekte werden sichtbar in dieser Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin. Jesus sagt zu ihr: Ich verurteile dich nicht, obwohl wir alle wissen, nach dem Gesetz gehörst du verurteilt. Aber ich verurteile dich nicht. Ich erweise dir Gnade. Und Jesus sagt auch: Geh und sündige nicht mehr. Es ist nicht egal, wie du lebst, sondern hey, es ist Gott wichtig, wie wir leben. Und beides gehört untrennbar zur Nachfolge von Jesus. Dazu gehört die ganz ehrliche Einsicht, dass ich wirklich von dieser Gnade abhängig bin, weil alle Menschen ihre Baustellen haben, ihre Herausforderungen, ihre Ecken und Kanten und keiner erfüllt das Gesetz und deswegen brauche ich wirklich diese Gnade. Aber es ist auch die ehrliche Einsicht, dass es gut und richtig ist, wenn ich an meinen eigenen Baustellen arbeite. Und das darf ich im Vertrauen tun, dass ich das nicht alles aus eigener Kraft können muss und dass es einen Heiligen Geist gibt, der in mir lebt und der an meinem Herzen arbeitet und all diese Dinge. Aber wenn wir nicht selber wollen, dann wird der Heilige Geist auch nichts tun. Er kann nicht, weil Gott respektiert unseren freien Willen viel, viel mehr, als wir uns das vorstellen können. Und damit zurück zur Ausgangsfrage von der Predigt. Wie sollten wir als Christen mit Menschen umgehen? Und Jesus bringt das an einer anderen Stelle nochmal viel allgemeiner auf den Punkt in Lukas 6 in der Bergpredigt, Vers 31. Und da sagt Jesus: Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest. Ganz knapper Satz, aber Jesus sagt dann auch mal im Matthäus-Evangelium, das fasst eigentlich das gesamte Gesetz und die Propheten zusammen. Behandle andere so, wie du selber behandelt werden möchtest. Und wie möchte ich, dass andere Leute mit mir umgehen, wenn ich schwach bin, wenn ich meinen eigenen Maßstäben nicht gerecht werde, wenn ich mich blamiere, wenn ich Not habe, wenn ich mal wirklich Mist gebaut habe, wenn ich mich mal echt unsympathisch benommen habe, wenn ich mal echt erbärmlich bin. Ich habe das schon öfters zitiert, aber ich mag sehr diesen Satz von der Melanie Uhlig, die mal gesagt hat, jeder Mensch ist an irgendeinem Punkt seines Lebens erbärmlich, in jeder Bedeutung des Wortes. Ja, du brauchst Erbarmen auch von deinen Mitmenschen. Wie wünsche ich mir, dass Menschen mit mir umgehen, wenn ich erbärmlich bin? Und das ist für mich eine sehr, sehr gute Faustregel, dass wenn ich in einer Situation bin, wo ich mich wirklich mal über andere Menschen ärgere oder wo sie mich enttäuscht haben oder wo sie mich verletzt haben, mich dann zu fragen, wie würde ich mir wünschen, dass diese Menschen mit mir umgehen, wenn die Situation umgekehrt wäre. Und es bedeutet nicht, dass man immer lieb und nett sein soll und nur ja irgendwie keinen Konflikt riskieren oder irgendwie sowas. Nett sein, das kann manchmal unglaublich lieblos sein. Nämlich dann, wenn Menschen gerade dabei sind, zum Beispiel ihr Leben an die Wand zu fahren und es gibt keinen in ihrem Umfeld, der den Hintern in der Hose hat, sie einfach mal anzusprechen und zu sagen, hey, sorry, aber das ist, glaube ich, gerade echt nicht gut, wie es in deinem Leben läuft. Du bist mir so wichtig, dass ich uns beiden diese Peinlichkeit antue, dass ich dich darauf anspreche. Ich hatte mal einen Freund, war nicht hier in der Gemeinde, aber auch jemand, der mit Jesus unterwegs ist, und mir ist da über einen längeren Zeitraum immer mal wieder aufgefallen, dass der ja vor Publikum in einem Tonfall mit seiner Frau redet, wo ich gedacht habe, es ist irgendwie echt nicht gut. Also es ist jetzt nicht irgendwie ganz fürchterlich, dass man schockiert daneben saß, aber es war auch echt, ja, auch irgendwo ein Stück weit herablassend, erniedrigend für die Frau, so von oben runter, Kommandotonfall und so. Und irgendwann habe ich gedacht, hey, ich muss das dem mal sagen. Und mein Ansatz, ihm das zu sagen, war nicht, weil der mir jetzt irgendwie eine Rechtfertigung schuldet oder so. Und das war schon dreimal nicht, weil ich der perfekte Ehemann bin und von diesem Standpunkt aus hier berufen bin, alle anderen zu belehren, wie sie ihre Ehe zu führen haben. Sondern meine Motivation war zu sagen, hey, ich finde eigentlich, seid ihr ein tolles Ehepaar. Und du bist mir so wichtig, dass ich das eigentlich nicht sehen möchte, dass deine Ehe krachen geht. Und wenn ich das immer wieder merke, dass du in einem Tonfall mit deiner Frau redest, dass da irgendwas in der Luft liegt, dann ist es mir wichtig, dich darauf anzusprechen. Und das war ein echt unangenehmes Gespräch, das könnt ihr mir glauben. Aber es war gut und richtig, dieses Gespräch zu führen. Und das meine ich, wenn ich sage, nett sein kann manchmal unglaublich lieblos sein. Manchmal ist es nichts anderes als ein Ausdruck von Feigheit. Also, liebevoll miteinander umzugehen, kann auch durchaus bedeuten, diesen Konflikt auch zu riskieren und Leuten mal zu sagen, was sie nicht hören wollen, aber was sie hören müssen. Die entscheidende Frage ist aber, wie mache ich das dann? Mache ich das so, dass es möglichst nicht erniedrigend ist für diese Person, dass kein Publikum daneben sitzt, dass es die Würde wahrt? Eben einfach so, wie ich mir das umgekehrt auch wünschen würde, wenn mich jemand mit was anspricht, was ich nicht hören will, aber hören muss. Und Jesus ergänzt diese Faustregel, dieses, ja, geh mit anderen so um, wie du willst, dass sie mit dir umgehen, nochmal um einen weiteren Punkt. Er sagt, das gilt nicht nur für deine Freunde, das gilt nicht nur für die Leute, die dir wichtig sind, also die dir am Herzen liegen, das gilt auch und gerade für deine Feinde. Wenn du mal das Lukas-Evangelium Kapitel 6 hernimmst, da geht es fast 20 Verse lang um nichts anderes, als dass Jesus Beispiele dafür bringt, was es bedeutet, mit seinen Feinden genau so umzugehen. Will ich jetzt nicht alles vorlesen, aber wenn ihr mal die Zeit habt, lest es euch einfach mal durch und man schluckt dann ganz schön, da sind wir wieder beim Thema, welche Maßstäbe haben wir als Nachfolger von Jesus und wie gut gelingt es mir, Tag für Tag für Tag diesen Maßstäben gerecht zu werden. Und mit diesem Hinweis, so mit diesem, wie gehen wir auch mit Leuten um, mit denen wir uns schwer tun, möchte ich mich auch ein Stück weit lösen von dem ja, Anlass für diese Predigt. Da, wie gesagt, ging es um Greta Thunberg, Fridays for Future und was weiß ich. Und ich sage es ganz offen, ich habe ja gewisse Sympathien für Fridays, für Fridays for Future, so heißt das. Also es bedeutet, also schon deswegen ärgert mich das eigentlich, wenn da Leute rumpolemisieren und irgendwie sich darüber aufregen und so. Aber für mich stellt sich dann zum Beispiel die Frage, wie gehe ich um mit Leuten, die von der AfD sind zum Beispiel. Also auch da oute ich mich jetzt einfach mal, ich habe selber relativ wenig Sympathien so für die Positionen der AfD und dieses politische Lager, so nenne ich es mal. Und ich mache da auch auf Facebook oder so kein Geheimnis draus, dass ich politisch eine deutlich andere Meinung habe. Aber wie gehe ich mit Menschen um, die für solche Positionen stehen? Und dann erinnere ich mich dran, dass Frauke Petry mal zu einer Zeit, als sie noch AfD-Vorsitzende war, von irgendjemandem vorbeigehend so eine Torte ins Gesicht geklatscht gekriegt hat. Und ich habe mir mal sagen lassen von jemand beim Film, wenn die das im Fernsehen machen oder so, die nehmen da immer Rasierschaum dafür, weil richtige Sahne, diese Sahnetorten, die wiegen dann ein Kilo oder so, und wenn dir das jemand aus 2 Metern ins Gesicht donnert, das tut weh. Das ist nicht nur erniedrigend, das tut weh. Und dann merke ich einfach, hey, es freut mich nicht, es belustigt mich nicht, dass da jemand erniedrigt worden ist, weil ich würde das auch nicht wollen, dass ich irgendwo stehe und sage, wovon ich überzeugt bin, und dann läuft einer vorbei und donnert mir hier so ein Kilo Torte ins Gesicht. Oder ihr habt es vielleicht mitbekommen, wie Alexander Gauland irgendwie beim Baden mal die Klamotten geklaut worden sind, und dann gibt es da halt so ein Paparazzi-Bild, das da durchs Internet ging und gefeiert worden ist, wie halt da ein Opa in Badehose mit betröppeltem Gesicht dasteht. Und wiederum ging es mir so, dass ich sage, hey, ich fand es irgendwie weder lustig noch cool noch irgendwas, weil einfach, hey, da ist ein Mensch erniedrigt worden und ich würde nicht wollen, dass mich jemand erniedrigt. Und es ist im Übrigen für diese Faustregel auch völlig wurscht, ob diese Menschen umgekehrt auch so mit Leuten umgehen würden, die sie nicht leiden können, oder ob die dann die Ersten wären, die das groß im Internet breittreten, das ist völlig egal. Jesus sagt, geht selbst mit euren Feinden so um, wie ihr wollt, dass mit euch umgegangen wird. Ich möchte noch einen abschließenden Gedanken so reinstreuen, bevor ich dann mit meiner Predigt zum Ende komme. Mir war es heute Morgen wichtig, über dieses Thema zu predigen, weil, naja, zum einen, weil das natürlich einfach Basics sind und es ist immer mal wieder gut, auch an Basics erinnert zu werden und dafür sensibilisiert zu werden. Aber ich habe jetzt eigentlich nicht das Empfinden, dass wir als Vineyard Dresden das aber wirklich mal besonders nötig haben, uns das mal wieder irgendwie ins Stammbuch zu schreiben. Aber ich habe in den letzten Tagen eine wirklich interessante Feststellung gemacht. Ich habe am Freitag sozusagen schon mal eine Kurzversion von dieser Predigt auch auf Facebook gepostet, einfach weil es mich umgetrieben hat, und da habe ich einfach was dazu geschrieben. Und eigentlich im Prinzip, das war so in, keine Ahnung, 10, 15 Sätzen die Zusammenfassung von dem, was ich euch jetzt gerade eben auch erzählt habe heute Morgen. War kein Christenbashing oder sowas, aber ich habe einfach gesagt, hey, lasst uns diese Faustregel ernst nehmen, und ich habe Jesus zitiert und ich habe gesagt, hey, lasst uns nicht Steine werfen, und da einfach auch geworben dafür, den Weg zu gehen, von dem ich glaube, dass Jesus ihn mit uns gehen möchte. Und die Reaktionen waren echt ganz schön interessant. Es gab zum einen viele Christen, die positiv reagiert haben, und das freut mich natürlich, ist klar. Aber dann gab es auch positive Reaktionen von anderen Gruppen von Leuten. Ich habe zum Beispiel Leute in meiner Facebook-Freundesliste, von denen ich weiß, das sind eigentlich echt richtig straffe Atheisten, und die normalerweise, also sobald da irgendwelches frommes Zeug kommt, die schalten einfach auf Durchzug und sagt, ja, kommt, ihr könnt viel erzählen, und die fanden das gut. Und ich habe auch Leute in meiner Freundesliste, die waren mal mit Jesus unterwegs, die waren mal in Gemeinde und haben sich dann ja davon abgewandt, aus Enttäuschung, oft auch aus Enttäuschung über Christen, weil sie halt sagen, das sind doch alles Heuchler und was weiß ich was. Und bei denen hat es scheinbar auch irgendwie einen Nerv getroffen, dieser Text, den ich dort geschrieben habe. Einer hat mir dann so als Kommentar drunter geschrieben, so zu diesem Thema, naja, wir Christen sind halt schon sehr schnell bereit, den ersten Stein zu werfen, vielleicht sollten wir das nicht tun. Und er hat drunter geschrieben, mich wundert da gar nichts, ich habe selten etwas anderes erlebt in christlichen Kreisen. Du bist tatsächlich eine angenehme Ausnahme. Und freut mich, dass er mich nicht als Heuchler empfindet, wobei ich denke, mir fallen genug Leute ein, die das auch so leben, und mir fallen genug Leute ein, die es noch besser leben. Also ich sage euch das nicht deswegen, weil ich jetzt sage, hey, schaut mal, wie toll ich bin, sondern was ich einfach merke an diesen Reaktionen von den Atheisten, von den enttäuschten Christen, die vielleicht heute Atheisten sind oder ihren Glauben ganz anders leben. Wenn wir nicht nach dieser Faustregel leben von Jesus, andere Leute nicht so behandeln, wie wir selber behandelt werden wollen, wenn wir mitmachen bei der ganzen Polemik, bei dem Eindreschen, bei dem mit zweierlei Maß messen, also was ich damit meine ist, hey, wir leben aus der Gnade, wir dürfen wachsen, hey, wir dürfen Barmherzigkeit in Anspruch nehmen, wenn wir mal ins Klo greifen, hey, aber wehe, Greta Thunberg isst mal Salat aus der Plastikschüssel, dann geht's aber los. Das meine ich mit zweierlei Maß. Wenn wir nicht nach dieser Faustregel leben, dann diskreditieren wir unseren Herrn und König. Und irgendwie habe ich so gemerkt, so, wow, das will ich ernst nehmen. Will ich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wenn ich dazu beitrage, dass sich Leute von Jesus abwenden, dann glaube ich jetzt nicht, dass ich in die Hölle komme oder was weiß ich. Aber wow, das ist mal Zeit, hier die Handbremse zu ziehen und sich Gedanken zu machen. Und gleichzeitig merke ich aber, wenn wir wirklich nach dieser Faustregel leben, wenn wir wirklich authentisch sind, wenn wir liebevoll sind, dann öffnet das auch einen Zugang zu Menschen, bei denen normalerweise, wenn sie irgendwie Christen begegnen, als allererstes sofort der Rollladen runtergeht, auf Durchzug geschaltet wird und die Leute sagen, naja, komm, ihr könnt viel reden. Und auch das habe ich einfach gemerkt. Da haben auf einmal Leute zugehört, sind aufmerksam geworden, die wollen eigentlich von Christen überhaupt gar nichts wissen. Und auch das möchte ich ernst nehmen. Und da geht es nicht darum, dass wir sagen, ja, irgendwie liebevoll sein, das ist jetzt eine Methode, um Leute zu cashen für Jesus oder irgendwas. Aber auch das will ich ernst nehmen und sensibel sein und sagen, hey, da kann ich auch im Positiven ganz, ganz viel bewegen, um für Leute zum Segen zu werden. Dafür möchte ich uns ganz gern sensibel machen als Gemeinde und einfach hoffen auch, dass es uns inspiriert, gerade in Situationen, wo wir mal echt wieder herausgefordert sind, nicht mal einen scharfen Kommentar abzulassen. Und glaubt mir, ich kenne die Situation sehr gut, wo man da versucht ist, einfach zu sagen, hey, manchmal ist es wert, sich auf die Zunge zu beißen und zu sagen, ich sag mal nichts oder schlaf eine Nacht drüber oder sag's nochmal anders. Das trägt auch mit dazu bei, einfach unseren König zu ehren und ihn groß zu machen. Amen. Wir haben immer am sozusagen als letzten